Willkommen bei einer neuen Folge des Herzkampf-Podcasts. Erst einmal möchte ich mich bei allen Abonnenten bedanken und für das ganze Feedback, was ich erhalten habe in der letzten Woche. Das ist sehr, sehr toll, alles zu lesen, und es ist auch toll, dass der Podcast gut ankommt und dass er auch gehört wird. Vielen Dank dafür. In dieser Folge spreche ich heute mit Mai. Mai kenne ich schon seit sehr vielen Jahren. Unsere Wege haben sich sehr oft gekreuzt. Ich habe sie häufiger fotografiert. Mai ist Schauspielerin, Mutter, Tochter vietnamesischer Einwanderer und mittlerweile Leipzigerin mit Herz und Haltung. Wir reden über ihre Kindheit in Chemnitz, das Gefühl, immer zwischen den Stühlen zu sitzen, und ihren ganz persönlichen Herzkampf zwischen Herkunft und Heimat, Bühne und Alltag, Sichtbarkeit und Ohnmacht. Mai erzählt von ihrer ersten Rede auf dem Leipziger Marktplatz, vom Kampf um Diversität im deutschen Film und vom großen Momenten, mit 38 zum ersten Mal wählen zu dürfen. Eine Folge über Zerrissenheit, Stärke und die Kraft, sich selbst treu zu bleiben. Hört rein, gebt mir Feedback und viel Spaß beim Anhören.
Herzkampf. Herzkampf. Herzkampf.
Hallo Mai, wie geht's dir?
Hallo Martin, danke, mir geht's gut.
Ich freue mich, dass du heute da bist, zu unserer Podcast-Aufnahme. Und kannst du mir mal erklären, was für dich Herzkampf ist?
Mein persönlicher Herzkampf ist, es Brücken zu schlagen zwischen zwei Partien. Also für mich war es in der Kindheit zwischen meinen Eltern und Deutschland, weil ich immer die vermittelnde Person war. Mhm. Dann bis hin zu, auch in der Schule war ich oft diejenige, die beide Parteien verstanden hat.
Ja.
Und ja, nicht vermittelt hat, aber zumindest immer ein offenes Ohr für zwei gegensätzliche Meinungen hatte. Und jetzt mittlerweile bin ich ja Mama geworden. Und mein Herzkampf jetzt ist sozusagen, die nächste Generation dabei zu begleiten, die Gesellschaft zu verstehen, ja, und dadurch auch zu stärken und mit den Werten, die wir oder die ich der nächsten Generation auf den Weg gebe, und dem Wissen erhoffe ich mir natürlich auch eine schönere Zukunft für uns alle.
Schön.
Das jetzt mal so allgemein fassen.
Dann lass uns doch mal auch in den September 92 zurückreisen. Da bist du mit 5,5 Jahren aus Vietnam nach Deutschland gekommen und direkt nach Chemnitz. Was sind so deine allerersten Erinnerungen an Chemnitz?
Also Chemnitz war damals in meiner Erinnerung als Kind sehr friedlich. Also die Menschen waren offen zu mir. Und auch im Kindergarten, ich bin erst nach einem Jahr in den Kindergarten gekommen. Okay. Also das erste Jahr habe ich zu Hause mit meinen Eltern noch gelebt. Und wir mussten uns ja erstmal einfinden und die ganzen Papiere und Regularien so für uns erschließen. Also jedenfalls, das, was ich am meisten aus der Zeit genommen habe, ist eigentlich das deutsche Wetter.
Okay, das kalte deutsche Wetter.
Genau, das kalte deutsche
Wetter. Ja. Erst nach Deutschland gekommen, dann ist es natürlich nicht so ideal, glaube ich.
Ja, genau, das war der Herbst, und ich dachte so, das ist ja manchmal ganz schön kühl abends. Das kannte ich halt insofern, also das kannte ich halt nicht so, wie ich das in Vietnam empfunden habe. Und dann kam halt der Winter nach ein paar Monaten. Ja. Und Chemnitz ist ja in der Nähe vom Erzgebirge, da schneit es halt noch ein bisschen mehr. Ja, das war schon krass. Das war so für mich als Kind das Einprägsamste. Und natürlich, dass ich meinen Vater da kennengelernt habe. Als ich 18 Monate war, ist er nach Deutschland gegangen.
Winter in Deutschland, hast du da auch das allererste Mal Schnee gesehen?
Das ist richtig.
Ja, okay.
Ja, kannst du dir ja vorstellen.
Ne? Ja, so krass. Also bist du sozusagen mit 6,5 an den Kindergarten gekommen, und dann wann in die Schule? Dann
zum
auf,
Gehalt.
Okay, dann also ein Jahr nur Kindergarten und dann ging es sozusagen gleich weiter.
Ja.
Okay, und es war wahrscheinlich erstmal so eine Hauptaufgabe, die Sprache zu lernen. Weil du meintest ja auch gerade, du warst so Vermittlerin.
Mhm.
Und da hast du dann auch gelernt, erstmal die Menschen zu deuten und zu beobachten.
Ja, ist richtig. Also vor allem, wenn du die Sprache noch nicht ganz kannst und versuchst, aus den wenigen Wörtern, aus den wenigen Begriffen, die du kennst, einen Sinn zu machen, dann musst du ja deine Augen, deine Ohren, deine Sinne noch viel mehr schärfen, um zu wissen, was die Leute von dir wollen. Weil das Problem war ja auch, also zwar war mein Vater schon vorher da, aber hat sich ja selber auch relativ schwer getan, mit mir die Sprache zu sprechen. Also ich musste zu Hause zum Beispiel Vietnamesisch immer reden, meine Eltern, weil sie natürlich auch die Angst hatten, dass ich meine Wurzeln verliere. Also quasi, dass ich nicht mehr weiß, dass ich Vietnamesin bin. Mhm. Und das war fast eine größere Angst für meine Eltern, nicht mehr zu wissen, wer man ist, als sein Kind hier erstmal irgendwie bei der Integration zu begleiten. Also es war ein ganz anderer Prioritätensetzung. Ja, und deswegen musste ich da irgendwie selber klarkommen.
Und was macht das mit dir, wenn du heute siehst, dass Chemnitz Kulturhauptstadt Europas ist? Weil das passt ja dann irgendwie ja gerade gut in die Zeit. Ich habe ein Interview mit dir gesehen, mit Katharina Witt. Und da wurdest du ja auch sehr emotional am Ende.
Es gibt verschiedene Gründe, warum ich emotional werde. Ich verbinde die Stadt ja trotzdem mit meiner Kindheit, mit vielen schönen Erinnerungen und auch wie ich da, schon irgendwie gelernt habe, durchs Leben zu gehen. Und das halt gepaart mit die neue Chance, die Chemnitz jetzt bekommt, irgendwie seinen Ruf mal aufzupolieren, der ja in den letzten Jahren einfach ziemlich schlecht geworden ist.
2018 durch die Geschehnisse dort in Chemnitz.
Zum Beispiel.
Ja.
Aber da kannst du vielleicht noch mal was dazu sagen.
Ja, so meine Erinnerung an Chemnitz, also meine eigene Mom ist halt auch in Karl-Marx-Stadt groß geworden, in Chemnitz auch groß geworden. Und ich selbst habe kaum Berührungspunkte mit Chemnitz, aber halt 2018, als dort Leute auf der Straße gejagt wurden, auch Geflüchtete gejagt wurden und dann dieses große Wir sind mehr Konzert von ganz vielen deutschen Bands dort gespielt wurde, das hat schon eine Menge mit mir gemacht, so auch mit meinem Verständnis. So. Und das verbinde ich aktuell mit Chemnitz und ich bin jetzt auch immer mal in Chemnitz halt durch die Kulturhauptstadt, um dort Fotojobs zu erledigen. Aber wie lange warst du eigentlich in Chemnitz und wann bist du dann von Chemnitz direkt nach Leipzig gezogen?
Ja. Also ich war von 5,5 bis 17, also schon wirklich meine ganze Kindheit und Jugend, das, was mich wirklich am meisten geprägt hat eben. Und das macht halt einen so ein bisschen nostalgisch, weil die Probleme, die jetzt dort herrschen, sind andere als in den 90ern. Ne? Also die Stadt hat sich ja auch wirklich nochmal sehr, sehr verändert. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Kulturhauptstadt 2025, dass es eine Riesenchance ist. Und auch für die nächste Generation sich zu beweisen.
Mhm.
Da ist viel Raum zum Kreieren. Das ist halt das Gute daran. Ja, und quasi wie so ein Zusammenfinden von der Gesellschaft könnte dort stattfinden. Also da sehe ich halt viel Potenzial. Wie das umgesetzt wird und wie das am Ende wahrgenommen wird, da in der Hauptstadt und wenn Menschen dazu, also zu dieser Stadt reisen und wie sie empfangen werden. Das ist ja dann halt auch nochmal eine andere Sache, aber ich hoffe natürlich, dass für meine, kann ich schon sagen, für meine Heimatstadt da was rausspringt und auch für unser Satzen dabei was rausschauen.
Man kann halt nur hoffen, dass es halt nicht nur ein Tropfen auf einen heißen Stein bleibt, so eine Kulturhauptstadt für ein Jahr sein, sondern dass wirklich eine gesellschaftliche Veränderung dort stattfindet. Und da bin ich immer ein bisschen kritisch, weil ich denke, okay, es ist halt auch nur ein Jahr und warum soll ein Jahr so viel in den Köpfen von den Menschen ändern?
Ja.
Aber es ist eine Chance.
Es ist eine Chance. Ich sehe da Potenzial und selbst wenn es nur ein Gespräch ist,
Die äußeren Einflüsse kann ja auch die Leute, die dort vor Ort sind, ja auch beeindrucken und verändern.
Ja, und wenn sie eine Aufgabe, ich denke mal, manchmal, wenn Menschen eine Aufgabe haben, also quasi in dem Moment ist ja the assignment, die Aufgabe, diese Stadt positiv nach außen zu repräsentieren. Mhm. Vielleicht gibt es da auch ein anderes Gespräch, vielleicht gibt es ja auch andere Begegnungen oder zumindest gehen sie mit einer anderen Brille durch die Welt.
Du hast gerade gesagt, dass Chemnitz deine Heimatstadt ist. Definierst du auch das als deine Heimat oder auch mittlerweile Leipzig oder einen anderen Ort? Du warst ja auch mal in Berlin zum
Beispiel. Ja, also mit Berlin auf jeden Fall nicht meine Heimatstadt. Auf gar keinen Fall. Ich würde schon sagen, Sachsen ist meine Heimat.
Okay.
Da stehe ich schon dahinter. Und jetzt habe ich natürlich mehr Zeit in Leipzig insgesamt verbracht. Mhm. Und Leipzig hat mich auch sehr geprägt. Ja. Aber ja.
Das ist halt nicht deine Kindheit, ne? Also Kindheit ist dann halt schon eher Chemnitz oder Karl-Marx-Stadt.
Genau, wir bleiben bei Sachsen. Sachsen ist meine Heimat. Und das ist halt die Region. Ich kenne halt den, wie nennt sich das, Lokalkolorit. Ja. Ich weiß, wie Menschen drauf sind. Ich fühle mich hier wohl im Sinne von, ich weiß, wie ich mich durch die Welt zu bewegen habe. Mhm. Und ich weiß, die Blicke zu deuten. Von daher, weißt du, wenn du weißt, woran du bist, dann fühlst du dich ja auch irgendwie automatisch zu Hause.
Ja, ich bin ja auch Ur-Leipziger, ne? Und bei mir ist es halt so, ich verbinde halt mit jeder Ecke hier irgendwas. Mhm. Ne? Also dort hast du das erlebt, dort hast du die Party gefeiert, dort was. Und das ist dann für mich irgendwie so dieses Heimatgefühl, obwohl ich halt Heimat auch so schwierig, weil es so negativ belastet ist, irgendwie dieser Begriff. Mhm. Aber am Ende sage ich immer meine Base. Meine Base ist Leipzig, weil hier sind meine Familie, hier sind meine Freunde, meine Bekannten. Und das ist eben ganz schön, sowas zu haben, weil einige haben das ja auch nicht, so eine Base.
Ja, einige haben halt eine Heimat und eine Base, die nicht dasselbe ist.
Hast du auch in Vietnam wahrscheinlich auch noch Familie? Mhm. Und bist du da manchmal?
Ich war tatsächlich seit, ich glaube, Ende 2017 nicht mehr da, weil einfach durch Corona hatten wir schon mal einen Reisestopp. Ja. Und jetzt ist alles wieder offen, aber ich war seitdem nicht da.
Ja.
Also oft ist das nicht.
Aber was erlebst du denn da, wenn du dort bist? Also wie viele Menschen aus deiner Familie leben noch dort?
Also eigentlich sind da alle, außer meine Eltern und mein Bruder. Okay. So, das ist die Kernfamilie, die ich in Deutschland und in Leipzig habe. Ich habe noch einen jüngeren Bruder, meine Eltern. Das war's. Der Rest, all meine Tanten, Onkels, Cousinen, Cousins, die sind alle dort.
Dann ist wahrscheinlich, wenn man mal dort ist, wahrscheinlich immer ein Riesenhallo. So.
Riesenhallo, natürlich auch Riesenverpflichtung, weil du irgendwie...
Klar, du musst
du musst rüber hin, ich muss alle sehen. Ja. Jetzt verstehe ich das halt auch ein bisschen mehr. Ich habe natürlich auch eine kleine Verpflichtung, Geschenke damit zu bringen. Stell dir mal vor, du hast eine Familie und du gehst da hin und kennst sie gar nicht. Aber trotzdem empfangen die dich so, als wärst du schon immer da gewesen, als wärst du nie weg gewesen. Das ist für die wie so, also sie können da ganz schnell wieder anknüpfen, weil Familie ist Familie. Und das ist so schön, das ist ein Gefühl, das habe ich erst mit 19 kennengelernt. Also diese große Sippe und auch dieses Zugehörigkeitsgefühl. Ja, und dann bringe ich halt meiner Cousine mal ein Parfüm mit. Und ihren Kindern halt irgendein Produkt aus Deutschland, weil Made in Germany immer noch hoch angesehen ist und Produktqualität und alles. Ja.
Okay, also bist du dann sozusagen mit 19 das erste Mal dann nach Vietnam zurück, sozusagen?
Das ist richtig, ja. Also davor war das auch papiertechnisch schwierig, weil vielleicht weiß es der eine oder andere, wenn du gewisse Papiere nicht hast, kannst du auch nicht ausreisen. Dann musst du in der Stadt bleiben und diese Duldung oder Aufenthaltsgenehmigung so lange aussitzen, bis du einen Reisestatus hast.
Mhm. Ja. Schön, also es ist schön, dass man halt dann in einem anderen Land noch irgendwie eine Riesenfamilie hat.
Schon.
Also, und auch wenn man sie nicht oft sieht und gerade, was du auch beschreibst, dass sie dich sofort wieder aufnehmen und dann, das ist, glaube ich, echt ein
schönes Gefühl. Es ist eine Bereicherung, total. Also es ist natürlich auch eine Zerrissenheit, die ist automatisch vorprogrammiert, aber es ist eine Bereicherung und mittlerweile sehe ich das auch eher so als Plus.
Und Du hast ja ein kleines Kind, ne? Hast du irgendwann vor, auch mit ihr mal nach Vietnam zu reisen?
Ja, das war der Plan. Das ist mir auch super wichtig, dass sie das bald erlebt, weil ich finde es schon wichtig, weil meine Tochter, dementsprechend sieht sie natürlich auch eher aus wie ich und merkt natürlich auch, letztens waren wir zu Ostern bei Freunden und das war auch ein Mixed-Race-Mädchen. Also sie war auch halt ein Teil vietnamesisch, ein Teil europäisch. Und ich habe gemerkt, dass die Mädchen wussten, okay, verstehe, du bist auch so wie ich. Und das geht so früh los. Und ich möchte ihr das Gefühl geben, dass sie einmal diesen Teil der Welt sieht, wo sie die Mehrheit ist. Und das ist ganz wichtig. Also mir ist es super wichtig, das wird auch bald passieren.
Finde ich schön. Berichte mir dann bitte darüber, wie das war.
Mach ich.
Du wolltest ursprünglich mal Dolmetscherin werden, habe ich gelesen. Was steckte denn hinter diesem Wunsch und wie kam es dann letztendlich zu deiner Schauspielerei?
Also ich finde, die beiden Berufe sind gar nicht so weit voneinander weg, wenn man das jetzt so sieht. Also man übersetzt ja trotzdem auch irgendwas beim Schauspiel so, dass ein Rezipient das versteht. Ursprünglich hat mich nur die Sprache interessiert. Und die Sprache in verschiedenen Versionen zu beherrschen, das war für mich so das Allergrößte, weil ich gemerkt habe, oh, ich kann gut Deutsch. Oh, in der Schule konnte ich auch irgendwie ganz schnell Französisch, Englisch, Spanisch lernen. Und das war auf jeden Fall so ein Talent von mir. Das wusste ich, okay, wenn ich das später mache, safe. Aber irgendwie hat mich mein Vater auch schon sehr früh auf die Bühne gebracht. Und er ist ja selber auch Musiker, singt viel, spielt Gitarre, also wirklich einwandfrei, ganz toll. Und dann hast du halt Komponenten, die ja auch noch in dir schlummern, die aber nicht so gefördert wurden.
Den ganzen kreativen Input, der war so noch unter der Oberfläche, der dann doch mal raus musste.
Ja, unter der Überlebensoberfläche eigentlich, ne, wie es bei vielen oft ist. Und dann hast du halt aber Raum nicht gehabt und Zeit nicht gehabt, das gefördert zu bekommen. Und irgendwie, ja, dachte ich im Erwachsenenalter, dem muss ich nachgehen, weil immer wenn ich mal gespielt habe oder an einem Set war, habe ich gemerkt, dass es Raum für meine Gefühle gab und auch Raum nicht nur dafür, sondern auch die auszudrücken und dass sie geschätzt wurden. Also dass sie einen gewissen Wert für manche oder für am Ende für das Produkt hatten. Und das war ja zu Hause nicht immer der Fall. Ja.
Na, wenn du schon mal deinen Vater ansprichst, dein Vater ist ja Kung-Fu-Meister und du hast bereits als Kind trainiert und später auch selbst unterrichtet. Ich glaube sogar mit 7 Jahren.
Ist richtig.
Ja, wie war das für dich, in so frühen Jahren so eine Führungsrolle zu übernehmen? Und hast du daraus schon irgendwelche Lebensweisheiten ziehen können? 7?
Also mit 7 natürlich nicht. Mit 7 war ich einfach nur wirklich überfordert. Ich war sehr überfordert. Ich wusste aber, dass ich das machen muss, weil es sonst keiner macht. Und ich denke mal, dass es wirklich mich zu einem anderen Menschen gemacht hat. Also diese Überforderung und aber auch diese, naja, wir nennen es mal Macht, ne? Diese Macht, die man auf einmal bekommt und aber auch die viel zu große, also das ist ja eine Verantwortung, die so ein kleines Kind übernehmen muss. Also eine viel zu frühe Verantwortung, viel zu groß über viel zu viele andere Menschen, hat für mich trotzdem meinen Weg geebnet ins Erwachsenenleben und auch ins Schauspielbusiness.
Also hat es dich wahrscheinlich sehr früh schon auch sehr viel stärker gemacht, aber dafür ist vielleicht auch ein Stück von deiner Kindheit flöten gegangen.
Genau.
Ja?
Hat halt seine Vor- und Nachteile. Muss man aufarbeiten natürlich auch. Also das ist ohne Zweifel etwas, was ich einem Kind jetzt wo ich auch ein Elternteil bin,
Ja.
nicht zumuten würde.
Vor allem nicht mit 7.
Nicht mit 7. Aber ich weiß halt, was damit einhergeht. Und ich weiß auch, dass ich jetzt nicht hier an meiner Karriere so stehen würde, wenn ich diese harte Schule nicht durchgegangen bist.
Halt Struktur und Disziplin am Ende, ne?
Ja, genau.
Was in der Kirche einer selbstständigen Schauspielerin-Karriere auch wahrscheinlich ganz am Ende irgendwie weiterhilft, so, ne? Das ist halt so ein ganz früher Grundstein, der da gelegt wurde, wahrscheinlich viel zu früh, weil er dann auch viel in dir gemacht hat.
Ja. Aber ja, wie gesagt, hat immer seine Vor- und Nachteile und ja. Selbst die Disziplin oder das Durchhaltevermögen, also dieses immer wieder Aufstehen.
Ja.
Weil du nur selber aufstehen kannst und du weißt ja eh keiner.
Das ist alles alleine machen. Ja, ja. Du musst immer alles alleine machen. Ja. Du sag mal,
was, ne?
wir haben uns ja Welle an einem ähnlichen Punkt unserer Karrieren in Anführungszeichen kennengelernt. Magst du kurz mal darüber erzählen, wie wir beide uns kennengelernt?
Ja, Moment. Also was meinst du mit einem ähnlichen Punkt?
Naja, dass wir relativ am Anfang standen. Ja. So, ne? Also gerade ich als freischaffender Fotograf oder du als aufstrebende Schauspielerin. Ja, Zimmer.
Also als wir uns kennengelernt haben, denke ich, dass du schon ein bisschen mehr im Leben standest und auch ein bisschen länger im Beruf schon warst als ich. Aber ja, wir waren relativ am Anfang und haben uns da, ich weiß noch, das erste Shooting, ich glaube, da hast du noch eine Assistentin mit dabei gehabt.
Ja, das
ne?
war auch ein bisschen, ja, eine Assistentin, eine gute Freundin, sagen wir mal so. Ja.
Und wir haben einfach mal drauf losgemacht.
Ja, ja. Na, das ist genauso, wie ich das heute manchmal auch noch mache, einfach drauf los und ausprobieren. Aber ja, das hat uns ein bisschen geprägt und seitdem kennen wir uns. Ich habe jetzt irgendwie auch gelesen, das wusste ich gar nicht, dass du erstmal über MySpace von einer Agentin gefunden oder von einem Agenten gefunden hast.
Von einem Agenten, ja.
Na, erzähl mal, wie kam das? Also du hattest eine MySpace-Seite und dann, ja, hi, ich hätte hier ein Projekt oder wie lief das?
Genau, es war wild. Ja. Also ich hatte durch unsere Shootings, die wir gemacht haben, hatte ich ja dann auch so ein bisschen Bildmaterial von diversen Shootings und habe ich mich ja auch vor der Kamera schon ausprobiert und gemerkt, geht eigentlich ganz gut. Ja, und da tatsächlich war da so ein Talentscout, mein ehemaliger Agent, Alexander Patt, der hat mich einfach wirklich so kaltakquise-mäßig angeschrieben und meinte, ich habe hier so ein Projekt. Und das war noch so ein Kinofilm, der hieß Mord ist mein Hobby.
Okay.
Liebling oder so. Die haben tatsächlich zwei Asiatinnen gesucht. Und damals war wirklich noch wenige, ganz wenige Asiatinnen im Showbiz. Also außer Ming Kai kannte man da irgendwie niemanden. Und die wenigen, die es gab, die wurden eh schon zum Casting eingeladen. Und mein Agent war so schlau und hat dann halt noch so ein bisschen rechts und links geschaut bei den Talenten, die er so entdeckt hat. Und ich war eine von denen. Und dann war ich aber skeptisch, weil ich dachte so, da habe ich noch studiert. Ne? Ich war so, oh, ich weiß nicht, Talent, Scout und Kinofilm.
Wie alt warst du?
Ich war 20.
Ja.
Höchstens 21. Ja. Und habe Linguistik studiert. Ja. Sprache. Ja, klar. So, ne? Also, aber es hat bei mir schon irgendwie so den Keim gesetzt, hat so gerattert. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich das Casting jetzt bekommen hätte? Was ich abgelehnt habe, weil ich dachte, das ist irgendwie unseriös. Naja, schade. Ein Jahr später hatten wir dann ein Casting irgendwie in Leipzig. War so ein Casting-Aufruf. Bin ich hingegangen, habe die Rolle nicht bekommen. Und es hat mich so geärgert.
Es wurde der Ehrgeiz geweckt.
Ja, also wirklich im Nachhinein, was für eine dumme Art, motiviert zu werden, weißt du, so ja. Irgendwas nicht zu bekommen. Ich will das jetzt aber haben. Aber das hat bei mir...
Doch, mit dieser Antrieb. Ich sag mal so, es wäre schlimmer, wenn du sagst, oh nein, ich habe es nicht bekommen, ich gehe jetzt weg und gehe nicht weg. Genau, genau. Also.
Ja, ja. Und genau. Und da habe ich irgendwie Feuer gefangen. Zumindest das nächste Casting will ich haben. Und dann habe ich diesen Agenten irgendwie so in irgendeinem Postfach noch gefunden und ihn angeschrieben. Und er meint so, ey, sorry, aber ich habe jetzt schon eine Asiatin in der Agentur. Da war ich so, ja und? Ja, ich schicke dir trotzdem Fotos rein.
Ja.
Und dann meinte er so, okay, gucke ich mir mal an. Habe ich mich mit allem beworben, was ich damals schon gedreht hatte oder zu irgendwas selbst gedrehtes habe ich da noch hingeschickt. Und er meinte so, okay, pass auf, ich schicke dich jetzt zu einem Schauspielcoach, also zu einer Schauspielcoachin. Und die hat dann mit mir ein paar Übungen gemacht, um mich einzuschätzen, so ob es überhaupt sich lohnt, mich in die Agentur zu nehmen. Neben der anderen Asiatin. Und naja, das Assessment war, Mai ist ein ungeschliffener Rohdiamant.
Okay, wow. Und wie kommst du dann? Hast du da, also hast du das Feedback direkt gespiegelt bekommen? Oder hast du es erst später?
Habe ich erst später, also der Agent hat es mir erst gesagt, ja. Dem die zusammen ja. mal das alles beurteilt haben. Und ich war so, ja. Und jetzt? Jetzt war ich in der Agentur. Und das war schon voll der Glücksgriff, weil normalerweise hast du ein Studium oder bewirbst dich bei vielen Agenturen und wirst trotzdem abgelehnt. Also überhaupt der Schritt, in die Agentur zu kommen, war echt schwer. Und irgendwie hatte ich diese Hürde relativ einfach, aber auch unkonventionell überwunden. Ja, und die ersten 4 Jahre hatte ich ein paar Castings, so klar, aber kein einziges Engagement.
Und in der Agentur dann?
In der Agentur, mit Bildern.
Hat dann richtig viel gebracht, die Agentur.
Naja, das ging dann halt erst nach 4 Jahren los. Ne? Also, und er hat trotzdem 4 Jahre lang ohne Geld irgendwie von mir zu generieren an mich geglaubt. Und solche Leute brauchst du natürlich auch halt, ne?
Brauchst immer Leute, die an dich glauben. Mhm. Also auch die dich fördern, auch über so eine Durststrecke hinweg dann bei dir bleiben. So, ich glaube, das hat jeder, der irgendwie ein bisschen Erfolg in irgendeinem Business hatte, ja. braucht jemanden, der ihm irgendwie auch ein bisschen reinhilft, so ja. die ersten Steps mitmacht oder so.
Toll.
Und was war dann so deine erste größere Rolle? Wo du sagst, okay, jetzt ist das schon aussagekräftig und ab wann konntest du sagen, jetzt bin ich Fulltime-Schauspielerin?
Ja, also zu deiner ersten Frage. Richtige Rolle, richtig große Rolle ist immer Definitionssache.
Für dich, in deinem Gefühl. So,
ja, das. Ich habe 2 Meinungen.
Okay.
Also meine erste Hauptrolle in einem Kurzfilm. Kurzfilme laufen ja auch öfter auf Wettbewerben und so. Und da hast du auch ein großes, breites Publikum. Das ist so der Vorteil von einem gut gemachten Kurzfilm von der Akademie oder so. Dann hast du halt noch Jobs, die wirklich auch Geld bringen. Und dann muss man halt schauen, wie definiert man einen richtigen Job. Für mich war das beides wichtig. Ich hatte nämlich auch damals kein Demoband oder so, was ich mit Stolz vorzeigen konnte. Deswegen waren die ersten Jobs Kurzfilme, die mir viel gebracht haben. Allerdings nicht Geld.
Ja.
Und das ist wichtig. Vor allem, wenn du nach Berlin ziehst und keine Kohle hast und dadurch auch keine Jobs bekommst, weil du immer irgendwo kellnern musst oder was weiß ich noch, Sprachunterricht gibst, um irgendwie über die Runden zu kommen. Also es ist auch ein Teufelskreis, aus dem man kaum rauskommt. Deswegen würde ich sagen, mein erster bezahlter Job ist Wir sind jung, wir sind stark, 2013 gewesen. Also von 2009 bis 2013 habe ich nichts verdient.
Und ab wann bist du nach Berlin gezogen? Und bist du nach Berlin gezogen, weil du dachtest, du hättest dort bessere Chancen? Oder?
Ja. Ich wusste das, ich nach Berlin musste. Also einfach, weil es in Leipzig nichts gab, vor allem nichts für jemanden, der noch gar nicht in der Branche etabliert ist. Da hätte ich 0 Chance gehabt. Ich bin nach Berlin Ende 2012, also so zum Jahreswechsel 2013. Genau, und bin da 2,5 Jahre. Und dann bin ich wieder zurück nach Leipzig.
Okay, aber in den 2,5 Jahren hast du ja scheinbar dann schon mal ein paar Filmrollen bekommen, oder?
Ja, das ging dann ziemlich schnell los. Mhm. Klar, im Auf und Ab, aber zumindest hatte ich eine Tendenz, dass es besser wird.
Mhm.
Und dann hatte ich 2015 mein Schwiegervater, der Stinkstiefel, mit Michael Gwistek.
Ja.
Ist leider verstorben. Ja. Rest in peace. Das war der erste Durchbruch.
Okay.
Allerdings habe ich da eine Prostituierte gespielt, die nach Deutschland kommt und irgendwie Sachen erlebt, die rassistisch sind.
Sehr stereotypische.
Sehr, genau, also. Sehr, sehr stereotypisch. Aber zumindest hat die Branche mich da schon mal gesehen.
Mhm.
Ja.
Und warum bist du dann wieder nach Leipzig? Warum hat dir Berlin nicht so gefallen?
Ich hatte
die
Base in Leipzig mir aufrechterhalten. Also ich bin oft nach Hause gefahren zu meinen Eltern und habe da bei meinem Bruder im Zimmer auf der Matratze geschlafen. Einfach, weil ich diesen familiären Kontakt gepflegt habe und auch irgendwie brauchte so in schlechten Zeiten so ein leckeres Essen von Mama am Wochenende so. Das hat schon was gebracht. Und ich habe meine ganzen Freunde in Leipzig noch gehabt. Mhm. Und es hat sich nicht geändert. Also ich hatte zwar in Berlin neue Freunde und auch ein großes Netz aufgebaut an, also an Kollegen, Kolleginnen. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, in Berlin wird gehasselt, gearbeitet und gemacht. Und in Leipzig kann man irgendwie leben. Also immer, wenn der Flixbus für 5 Euro, weißt du so,
bist du nach Hause gekommen,
die Autobahn verlassen hat, habe ich so gedacht, oh, puh, endlich.
Also da ist so eine richtige, immer wenn du Berlin verlassen hast, so eine Last abgefallen und jetzt, okay, jetzt kann ich entspannen in Leipzig dann. Okay, krass, ja. Ja. Verstehe ich, also ich habe echt auch ein Problem mit Berlin. Das ist überhaupt nicht meine Stadt. Also ich kann da mal sein für 1-2 Tage und dann muss ich da wieder weg.
Ja, ich glaube, mittlerweile mag ich Berlin sehr, aber nicht, wenn man halt Mitte, Ende 20 ist, kein Geld hat, keine Jobs, keine ordentliche Wohnung, keinen festen Freundeskreis, wo man, weißt du, ich hatte halt da meine Freundin, dort meine Freundin, da mal eine kleine Clique und es war so sternförmig. Ne? Und da fühlt man sich ja halt trotzdem nicht so aufgehoben. Muss man halt viel zu lange fahren, um irgendjemanden zu sehen.
Ja, bei dem musst du prinzipiell immer erstmal eine Stunde fahren, um irgendjemanden zu sehen.
Und heutzutage würde ich sagen, ja, wenn man ein bisschen Geld hat und sicher wohnt, dann kannst du dir Berlin halt auch geben.
Kann man es auch vielleicht ganz anders genießen.
Total. Ja, das Kulturangebot kann man mal genießen.
Mhm. Was sind so schlechte Erfahrungen, die du in der Filmbranche an sich gesammelt hast? Und im Rückblick, wie bist du damals mit der Situation umgegangen und wie würdest du heute damit umgehen? Das ist eine harte Frage, ich weiß, aber ich glaube, das ist auch sehr interessant zu hören.
Ja, es ist eine Frage, die ich von hinten aufrollen würde. Okay. Und zwar, was ich gerne gewusst hätte damals. Also ich hätte gerne gewusst damals, das wusste ich auch schon zum Teil, sonst wäre ich ja auch nicht lange beim Film geblieben. So. Ich wusste, dass Film natürlich viel mit deinem Netzwerk zu tun hat. So wie alle anderen Jobs auch.
Mhm.
Aber was ich nicht gewusst habe, ist, dass man tatsächlich sehr abhängig ist von anderen Entscheidungen, also von anderen Leuten, die über dich entscheiden. Mhm. Also es gibt wenig Sachen, die man für sich machen kann und aktiv entscheiden kann, die dazu führen, dass man am Ende doch den Job bekommt oder nicht. Mhm. Und das ist so ein Ding, das habe ich nicht gewusst tatsächlich. Also das hab ich dann erst so mit der Zeit spüren können und auch benennen können, was es ist. Weil der Job ist, wenn man den ausführt, der beste der Welt. Aber wenn man den nicht ausführen darf und sieht, nach einem Jahr, der Film ist gedreht und die Kollegin hat die Arbeit bekommen, dann ärgert man sich schon. Also ich habe mich sehr, sehr geärgert und wusste aber zugleich, ich hatte keinen Einfluss drauf. Also egal wie gut ich war, wie sehr ich mich angestrengt habe, wie on point ich den Text aufgesagt habe, das hat nichts zu sagen. Und da muss man sich erstmal in diese Ohnmacht begeben und die aussitzen und sich dann immer noch dafür entscheiden. Das ist so ein Ding, jetzt im Nachhinein hätte ich das gewusst vorher, wie sich es anfühlt und wie sich das jahrelang auch anfühlt und immer wieder anfühlen wird, hätte ich mir früher schon viel eher ein zweites Standbein aufgebaut.
Ja.
Weil die Zeit war da. Allerdings weiß ich auch, so im Nachhinein das zu sagen, das ist halt völlig bescheuert, weil ich habe wirklich 100% den Fokus darauf gelegt, dass es investiert. Und das bedeutet ja auch, energetisch offen zu sein. Ja. Ne? Und klar, aber diese Unsicherheit finanziell, die würde ich keiner jungen Frau raten.
Ja, weil du ja auch immer komplett abhängig von den Rollen dann am Ende bist, die du kriegst oder eben nicht kriegst. Und dann hast du halt mal eine Durststrecke von ein paar Wochen, Monaten und dann zweifelt man halt. Ja. Ne? Das ist als Fotograf auch manchmal so, gerade im Winter, ne? Wenn mistig das Wetter ist, niemand heiratet oder der braucht jetzt Bilder, ich will Bilder draußen, okay, ist alles grau, macht keiner Bilder draußen. So. Und dann hast du auch immer jedes Jahr so eine Durststrecke von 1-3 Monaten und denkst du so, ja, okay, und jetzt? Und ist ein krasser Job. Also gerade auch, wenn man dann halt vorgesetzt bekommt, okay, ich habe die Rolle nicht bekommen und du siehst dann das Endprodukt und das siehst dann die Person. Und das würde mich, glaube ich, auch wahnsinnig machen. Also ich sehe, okay, ich habe den Fotojob nicht bekommen, aber ich beschäftige mich dann auch nicht mehr mit dieser Anfrage und gucke dann irgendwann später, wer hat jetzt die Fotos gemacht. Also passiert immer ganz.
Das passiert manchmal auch zufällig, halt es ein, guckst die Zeitung an, denkst du, okay, alles klar, wie auch immer. Ja, aber das sind so Wahrheiten, mit denen muss man sich halt strengen. Zu den anderen Erfahrungen.
Ja.
Also, natürlich ist es vielschichtig. Das ist nicht nur Rassismus, das ist nicht nur Sexismus, das ist immer beides.
Ja.
Je nachdem, welche Person vor dir ist, mal mehr, mal weniger. Und es ist natürlich auch die hierarchische Struktur, die beim Film halt sehr steil ist.
Und wahrscheinlich auch sehr männerdominiert und sehr männergeprägt. Und das sind dann wahrscheinlich auch, sage ich mal, zu 90% die Entscheider und die dann über deinen Kopf entscheiden. Aber wenn du magst oder möchtest, kannst du ein konkretes Beispiel mal nennen, was da passiert ist?
Ich überlege gerade. Ja, ich hatte so eine Situation, die ist auch gar nicht so lange her. Ich sage jetzt mal, naja, schon so 5, 6 Jahre. Da war ich beim Dreh und habe eine Polizistin gespielt. Und ich bin halt eine relativ kleine Frau. Das ist kein Geheimnis. Und ich bin Asiatin. Und diese Kombination, kleine Frau, Asiatin, verhaftet jemanden. Das löst bei manchen, vor allem, ich sage jetzt mal, bei manchen weißen Männern, so eine gewisse Fantasie wohl aus, die sie auf professioneller Ebene nicht so für sich behalten konnten. Und immer wenn ich dann halt die Verhaftung durchgeführt habe oder halt mit meiner Gruppe da einmarschiert bin, musste der Kollege sagen, verhaften Sie mich.
Und das am Set im professionellen
Umfeld. Ja, das am Set im professionellen Umfeld. Die Asiatin kommt, um mich zu verhaften. So in die Richtung. Also ich kann es jetzt natürlich im Wortlaut nicht mehr wiedergeben.
Na klar, aber
in dem Moment habe ich ja auch gearbeitet. Aber das Gute war, dass eine Kollegin, die Geschichte ging noch weiter, eine Kollegin hat das auch mitbekommen, hat mich darauf angesprochen und meinte so, hey, wenn du willst, gehen wir, ich habe es gesehen, ich bin deine Zeugin, wenn du willst, gehen wir zur Produktion und melden das. Und ich vor 6 Jahren war noch so konditioniert und so auch, ich sage jetzt mal, nicht in meiner jetzigen Kraft und Position.
Power Error.
Ja. Dass ich das abgelehnt habe.
Ja.
Weißt du?
Aber auch das sind, erstmal ist ja das Problem, dass du wirst mit sowas konfrontiert und denkst, okay, wie gehe ich damit um? Ich möchte trotzdem, wahrscheinlich ist es so, dass du gedacht hast, ich möchte trotzdem professionell bleiben und wisch's lieber weg, weil dann ist es schnell, die Situation schnell vorbei. Aber dadurch, dass es ja auch immer wieder wiederholt hat.
Ja, das ist dann schwierig. Und vor allem aber auch meine Konditionierung oder mein Paket, was ich da mitgebracht habe, ist, dass schon viel Schlimmeres passiert ist. Und ich, wegen diesem Spruch, ist in diesem Moment.
Das ist so, ist nur ein Spruch.
Als so einen Spruch empfunden habe und aber die Kollegin mir gezeigt hat, wie schlimm das eigentlich ist. Also die Kollegin, weißt du, das wird dir ja erstmal gespiegelt, ne? So, manchmal hat man ja so schlimme Sachen erlebt und erzählt das, als wäre es ein Witz. Und andere sagen, oh mein Gott, das tut mir so leid, dass es passiert ist. Und dann reflektierst und denkst so, okay, krass, verstehe, es ist schlimm. Ne? Und in diesem Moment hatte ich halt am Set mit ihr, natürlich erst im Nachhinein realisiert, und denke mir so, okay, da muss noch einiges passieren, ne? Um Leute schützen zu können, dass es gar nicht erst vorkommt. Und wenn das passiert, dass viele Frauen vor allem auch den Mut haben und auch das Recht empfinden, es zu melden. Und so weit sind wir halt noch nicht. Und ich merke es ja selber an mir, dass vor ein paar Jahren ich selber noch eher eingesteckt habe und geschwiegen habe, als was dagegen zu tun.
Aber heute engagierst du dich ja schon sehr für mehr Diversität in der deutschen Filmbranche.
Ja, Natürlich.
Und
Es kam aber auch erst die letzten Jahre.
ja, na, ist ja ein Teil deiner Entwicklung
Ja.
in dem Moment. Aber siehst du auch, dass es Fortschritte gab oder wo siehst du noch Dinge, die definitiv zu verbessern sind?
Ja. Es gibt Fortschritte.
Zum Beispiel, hast du also, kannst du das Kabinett?
Na, zum Beispiel gibt es mittlerweile Serien, die größtenteils schwarz besetzt sind, oder eine deutsche Serie, das ist sehr fortschrittlich schon, ne, so
Für Deutschland auf jeden
für
Fall.
Deutschland, schwarze Früchte. Das Ziel ist ja auch für den internationalen Markt, das zu produzieren, zum Beispiel Netflix oder so. Und ich glaube, die Leute checken langsam, dass es vielleicht auch mehr Profit bringt, wenn das Ensemble diverser ist, dass mehr Leute schauen.
Weil das weltweit verkaufen kannst am
Ja,
Ende dann, ja.
genau. Bloß, was alt bewährt ist, das wird nicht geändert, ne? Das ist halt oft die Devise. Und da kann man strukturell halt ganz langsam nur was bewegen. Und vor allem, das muss ja von oben bewegt werden und nicht von unten. Und da sind die Mechanismen noch so eingespielt, dass es ganz schwer ist, überhaupt bis nach oben zu gelangen. Aber es gibt auch natürlich seit Anfang diesem Jahr, wenn Wahlen stattfinden und Menschen sich bestärkt fühlen in ihrer Meinung, dass Minderheiten nichts zu sagen haben, dann wirkt sich das auch auf die Gesetze und auch auf die Regelungen bei den Medien aus.
Beschreib es mal genauer, was du damit meinst.
Naja, es gibt ja in Berlin jetzt auch schon Kürzungen, was die
Ja,
Kultur angeht, ne? So.
überall auch in Dresden und so, das ist
Ja.
gerade ganz, ganz heftig.
Das meine
Und
ich.
wenn die Kultur stirbt, dann
Ja.
ne, stirbt halt, halt immer auch Diversität und Freiheit und
Und die Leute, die sich das angucken
ja.
können und sich leisten können, auch
Ja.
das anzugucken, werden nur diejenigen sein, die das gerne sehen. Und da sind wir dann halt wieder in den 90ern. So irgendwie macht mir das natürlich auch Sorgen.
Also ich habe sehr stark das Gefühl, dass wir immer mehr zurückgehen gerade. Gerade was Sprüche betrifft, was wieder sagbar ist. Und ich finde das auch sehr, sehr, sehr schlimm. Aber denn aktiv ist die Bühne, um zu zeigen, okay, ich bin der, der ich bin und ich komme jetzt mal mit meiner Meinung nach außen, war dich dazu bewogen, dann endlich diesen Schritt zu gehen und zu zeigen, komm, ich halte jetzt diese Rede auf dem Leipziger Marktplatz Anfang 2023.
Also da muss ich einen guten Freund grüßen, den Guti, der hat mich erst dazu überhaupt überredet und die Idee gehabt, hat das mit organisiert und mich angefragt. Grüße. Ja, und das war irgendwie mein Zeichen, weil vorher, ich hätte mich jetzt nicht irgendwie aktiv beworben und gesagt, hier, ich will eine Rede mit der Demokratie halten. Das war einfach die Veranstaltung und ich wusste, okay, es werden die und die und Sebastian Krumbiegel und der Bürgermeister und alle werden da sein. Und alle, die was zu sagen haben, werden das sagen, wofür sie stehen. Und ich dachte so, okay, jetzt ist der Moment, wo ich sage, wofür ich stehe. Und jetzt fängt natürlich auch meine öffentliche Arbeit damit an, weil ich habe vorher immer, das weißt du ja, ne? Also auch im Beruf ist es immer schwierig, sich was zu suchen, wofür man steht und das konsequent durchzuziehen, wenn man ganz genau weiß, die Entscheidungsgeber sind vielleicht, also die Arbeitgeber sind vielleicht nicht so deiner Meinung. Das ist immer schwierig, ne? Und dann war ich halt auch sehr lange still. Aber genau, das war auch, war ich auch frisch Mutter und irgendwie hatte ich so einen Elan und so eine Energie, was zu bewegen und habe mich so sicher und auch so aufgefangen gefühlt in diesem Publikum. In Leipzig, na klar, es gab schon noch ein paar Störenfriede, so, aber das war sehr friedlich und ich habe mich sehr wohl gefühlt an dem Tag.
Und wie war das Gefühl, dann auf dem Marktplatz zu stehen vor all den Menschen und dann das so herauszuerzählen, was du dann fühlst und das halt, also, ne, man könnte das ja in jeglicher Form machen, in dem Interview oder wie auch immer und dann halt gleich als erstes so auf den Markt. Muss ja schon, also finde ich krass, so.
Ja, ich finde es insofern auch krass, weil ich sonst immer nur gefiltert gezeigt werde.
Ja,
Also in
genau.
der Rolle. Und wenn ich mal ein Interview gebe, dann ist es halt so 1:1. Ja. Aber zu einer Masse zu sprechen, ist halt tatsächlich nochmal next level. Und ich hatte wirklich so eine zittrige Stimme am Anfang, weil mich das so gerührt hat. Also ich kam halt auch direkt nach dem noch ein Bürgermeister dran, der hat ja schon eine krasse Rede gehalten und dann war ich so, okay, muss erstmal meine Stimme sammeln. Und es macht was mit dir, wenn deine Heimatstadt, also wenn Leipzig so voll hinter dir steht und du irgendwie da deinen Platz gefunden hast.
Ich habe gerade Gänsehaut, weil ich das gerade so gut nachfühlen kann. Ich erzähle jetzt einfach mal kurz, als wir 2014, 15 Nole Gida gemacht haben in Leipzig mit noch zwei weiteren MitstreiterInnen und da standen wir auch auf dem Marktplatz, den Courage-Preis von Leipzig vergeben bekommen und das war für uns auch, also ich konnte nicht reden, weil ich, okay, ich war überfordert, aber mein Kollege Marcel konnte reden und darum kann ich es gerade so gut nachvollziehen. Und es hat im Ström geregnet an dem Tag und trotzdem guckst du in die Gesichter und genau das, deine Stadt steht hinter dir. Das war, ja, ich kann es 1:1 nachvollziehen, deswegen habe ich jetzt überall Gänsehaut.
Ja,
24 und 25, also dieses Jahr und letztes Jahr, gab es ja auch eine große Protestbewegung gegen die AfD, gegen die CDU, gegen den Rechtsruck. Gerade auch in Leipzig, also gerade da, letztes Jahr sind, glaube ich, 50.000, 60.000 Leute da auf die Straße gegangen. Ja. Hast du das aktiv mitbekommen und wie war da dein Gefühl zu dieser Situation?
Es hat mich sehr gerührt.
Ja. Warst du auch dabei?
Nein, gearbeitet. Nein, also erstens, Martin, habe ich erst seit Oktober 2024 meinen deutschen Pass. Ja. Und davor hatte ich kein Demonstrationsrecht. Also ich hätte hingehen können, hätte mich jetzt auch sicherlich keiner verhaftet. Aber ja, du hast nur ein Demonstrationsrecht, wenn du auch den deutschen Pass hast. Das wissen die meisten.
Nee, das wusste ich bis gerade eben auch nicht.
Ja, krass. Genau. Und ein Wahlrecht natürlich. Ne? So. Das war für mich so, das war schön, weil ich weiß, die Leute haben dafür demonstriert, dass Leute wie ich bleiben.
Ja.
Und das ist für mich immer nochmal eine andere Schicht, weil nicht nur ich gehe für die anderen auf die Straße, sondern die anderen gehen für mich auf die Straße.
Du hast dann ja jetzt im Februar das erste Mal gewählt, oder nee, dann wahrscheinlich zur...
Doch
im Februar jetzt zum ersten Mal? Okay. Da hast du ja auch ein Instagram-Video dazu gemacht.
Ja, so ein kurzes.
Ja,
stimmt, nee. Den Aufruf zu wählen.
Genau. Und ja, du hast halt deinen deutschen Pass, glaube ich, gezeigt und hast gesagt, kommt, geht wählen.
Ja.
Und das hat mich auch sehr berührt.
Danke.
Und hab's dann sofort geteilt.
Ja, das haben aber viele geteilt. Das hat mich echt gefreut.
Wie ist das nach all den Jahren, wenn du, seitdem du 5,5 Jahre alt bist, in Deutschland lebst und dann jetzt das erste Mal wählen warst.
Das ist krass.
Abgefahren.
Also ich habe nicht gewusst, wie so ein Wahllokal aussieht, bevor ich 38 bin, weißt du? Ich bin seit ich fünf bin hier und jetzt bin ich 38 und habe meinen deutschen Pass bekommen. Es ist einfach, es tut halt auch ein bisschen weh, so, weißt du, dass es so lange gedauert hat. Aber da geht ja auch eine gewisse Verantwortung einher und die habe ich ja irgendwie tatsächlich zum ersten Mal gespürt, nachdem ich diesen Brief eingeschmissen habe, mit Stolz, so, dass ich jetzt halt was dafür getan, was für das Ergebnis getan habe, weil vorher war ich immer ausgeschlossen. Weißt du?
Genau, das meine ich ja. Naja, natürlich, also ich finde halt dieses, dass hier ein Mensch über 30 Jahre lebt und nicht einmal wählen war, obwohl er eigentlich mit zum deutschen Kulturgut gehört. Aber trotzdem. Ne? Und dann halt keine Stimme hat. Es ist aber trotzdem Steuern bezahlt und alles andere.
Ja, ich auch.
Das finde ich ungerecht. Es ist einfach ungerecht. So, und auch, dass es so kompliziert ist, dann der deutsche Pass zu bekommen.
Ja, das ist ein Prozedere. Für manche ist es sicherlich nicht ganz so kompliziert. War aber bei mir auch durch den Beruf und die ganzen wechselnden Arbeitgeber und so, das hat schon, das war auch bürokratisch auf jeden Fall eine Challenge.
Jetzt mal auf was Positives
Ja,
aufzukommen,
gerne.
wohl, also
War alles
zum ersten Mal
positiv.
wählen ist auch was
Ja,
Positives,
an sich schon.
nur, naja. Wenn ich dir jetzt hier sofort instant 1 Million Euro gebe und du musst die für soziale Projekte ausgeben, was würdest du machen? Was wäre dir besonders unterstützenswert? Kennst du irgendwelche Vereine, Uni oder Initiativen, die du vielleicht gerne supporten wollen würdest?
Also grundsätzlich, ich glaube, wir hatten mal so ein Interview für Herzkampf, da hast du diese Frage schon mal ähnlich
Den
gestellt,
ging es aber
ne?
nur um 5.000 Euro. Deswegen habe ich sie jetzt noch ein bisschen hochgelevelt, die Frage, und dachte mir so, okay, 5.000 ist schon begrenzt, aber 1 Million, also ich hoffe, das reicht jetzt für die Frage, dass man da dann doch ein bisschen mehr bewegen könnte, wenn man das zur Verfügung hätte.
Das Erste, woran ich denke, sind natürlich immer Kinder. Egal in welchem Land. Immer Kinder und Frauen. Frauen, die Kinder erziehen, Frauen, die Care-Arbeit leisten, Frauen, die dafür nicht bezahlt werden, die ja einfach strukturell unter Gewalt leiden und nicht da raus können.
Dann passt, glaube ich, auch ganz gut meine nächste Frage. Welchen Rat würdest du jungen Menschen mit Migrationshintergrund geben, die vielleicht ähnliche Herausforderungen erleben wie du damals?
Ich würde den Rat geben, sich so gut wie möglich politisch zu bilden, sich bewusst zu werden, was für Privilegien sie haben und was für Privilegien sie nicht haben, die eigene Rolle in der Gesellschaft zu erkennen und zu erkennen, als was für ein Mensch du gesehen wirst. Weil da ist manchmal eine so große Diskrepanz. Das hilft natürlich auch, um Situationen einzuschätzen, sowohl familiär als auch auf der Arbeit, als auch im Leben, zu wissen, okay, was bedeutet dieser Blick, den ich gerade bekommen habe? Warum spricht jetzt die Person mit mir auf Englisch, obwohl ich hier geboren bin? Solche Sachen, das hat ja alles seine Gründe und da kann man nicht blind davon weglaufen. Und ja, das würde ich den jungen Menschen wünschen, dass sie das ein bisschen eher erkennen als ich.
Genau, und was würdest du deinem jüngeren Ich selbst heute raten, wenn die 20-jährige Mai jetzt neben dir stehen würde, was würdest du ihr erzählen?
Ich würde der 20-Jährigen mal erzählen, dass sie wichtiger ist als alle anderen, dass sie sich um sich selber kümmern soll und dass sie die Aufmerksamkeit und Liebe bei sich suchen soll und nicht bei anderen. Ja, die 20-Jährige Mai hat ja schon auch an sich geglaubt, aber immer viel in der Bestätigung anderer sich wiedergefunden und das würde ich jetzt sagen.
Das sind sehr schöne Worte, die du dir selbst gibst.
It's okay. It's gonna be fine.
Okay, kommen wir langsam zum Schluss. Welche Projekte stehen jetzt so demnächst bei dir an? Kannst du darüber reden?
Ja, doch schon. Ich habe jetzt gerade vorgestern einen Film abgedreht. Das ist das Genre Mumblecore. Also,
Erklär mal.
es gibt einen Handlungsverlauf, aber es ist wenig geskriptet. Und die SchauspielerInnen haben alle Möglichkeiten im Raum, sich zu bewegen und sich, wie sie im Charakter sein würden, zu verhalten. Also, da sind viele Überraschungen, viele Geheimnisse, die offenbart werden, die man aber selber gar nicht erfährt, weil man gar nicht weiß, was die andere Person für Geheimnisse hat. Das ist so ein bisschen was anderes, als wenn man das alles schon gelesen hat und einfach nur produziert. Genau, und dieser Kinofilm heißt Kalter Hund.
Okay, und wann kommt er?
Der kommt höchstwahrscheinlich nächstes Jahr im Sommer
Okay,
auf irgendeinem
okay.
Festival.
Und kommt jetzt demnächst irgendwas raus, was man sich von dir anschauen kann? Oder gib einen Tipp, was man sich insgesamt von dir anschauen kann, was vielleicht jetzt letztlich erst erschienen ist?
Also grundsätzlich kann man sich Bad Banks anschauen.
Ist das immer noch so dein Lieblingsschauspielerinnenleistung oder Lieblingsfilm,
Nee,
wo du,
ja, doch. Also das ist halt ein sehr hochkarätiges Projekt, ja, wo ich mit dem Hauptcast war und woher die meisten mich auch kennen. Mhm. Mittlerweile kennt man mich auch aus In aller Freundschaft. Mhm. Und da bin ich übrigens bald wieder,
okay,
als Gast zu sehen. Also ich bin in einer kleinen Geschichte wieder mit. Aber mehr darf ich dich nicht verraten. Das wird noch gedreht.
Okay, sehr schön.
Das wird nächsten Monat gedreht.
Mhm.
Und kommt dann halt irgendwann, schätze ich mal, Ende des Jahres raus. Aber pst.
Ja, aber pst. Ja. Verrat's gar nicht.
Nee, doch, also das kann man schon so sagen. Ich meine, ja. Und dann kommt bald Miss Merkel raus. Das ist,
Merkel?
Das ist quasi eine Buchverfilmung. Mhm. Der dritte Teil schon, Miss Merkel 3. Und da geht es um Angela Merkel.
Ja.
Fiktiv. Wie sie mit ihrem Mann und ihrem Hund reist und eigentlich nichts ahnt. Und aber dann natürlich in einen Krimi-Fall verwickelt wird und den lösen muss. Ja, genau. Gespielt von Katharina Thalbach.
Okay.
Kommt bald auch raus. Kann ich aber genau, das sind die nächsten Projekte, die rauskommen. Die habe ich halt alle schon gedreht.
Sehr schön. Möchtest du noch unseren HörerInnen noch etwas mitgeben? So als letzte Worte?
Ja, die ist schwer.
Die letzte Frage ist immer die schwerste.
Ja. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass sie deinen Podcast-Launch genießen.
Dankeschön.
Das immer wieder einschalten, das würde ich dir natürlich auch. Und ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Das wird eine sicherlich ganz knackige Folge.
Ja, ich denke auch. Also wir haben viel geschafft und ich möchte mich auf jeden Fall für deine Zeit bedanken. Bin sehr froh, dass wir nach all den Jahren immer wieder zueinander finden.
12 Jahre, ne?
Ja, und immer wieder halt auch in anderen Projekten miteinander verbandelt sind. Und vielen Dank, liebe Mai.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Und immer wieder, dass dein Studio von Neuem entdecken darf. Ja, und ich hoffe, dass wir bald wieder was zusammen machen.
Danke, mach's gut, ciao, ciao.
Bis dann.
Wow, das war eine emotionale Folge für mich und sicherlich auch für Mai. Ich bin Mai sehr dankbar für ihre Offenheit, ihre Worte und ihren Mut. Wenn euch diese Folge berührt hat, teilt sie gerne, lasst eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts da und schreibt mir eure Gedanken gerne in die Kommentare. Herzkampf geht natürlich weiter, immer mittwochs alle 14 Tage. Ciao, ciao.